den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Literat, Avantgardist, Irredentist, Protofaschist, Gabriele D'Annunzio zählt zu den schillerndsten Figuren des frühen 20. Jahrhunderts und war entsprechend regelmäßig in den vergangenen Jahren bereits auch hier im Podcast zu Gast. Nachdem sein Versuch gescheitert war, mit Freischärlern die Stadt Fiume alias Rijeka dauerhaft in seine Gewalt zu bringen, vollzog er einen Rückzug ins Private, allerdings nicht ohne sich dabei von der Regierung Mussolini großzügig alimentieren zu lassen. Rückzugsort war eine großzügige, später unter dem Namen Vittoriale dei Italiani bekannt gewordene Villa am Gardasee, die eigentlich jemand anderem gehörte, nämlich dem deutschen Kunsthistoriker Henry Tode, die nach dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg allerdings beschlagnahmt worden war. Eigentlich hätte das Anwesen Tode bzw. nach seinem Tod 1920 seiner Witwe Hertha restituiert werden müssen, aber im Italien des seine Herrschaft absichernden Faschismus kam es, wie wir dem Hamburger Anzeiger vom 28. März 1925 entnehmen können, anders. Wie, weiß Rosa Loy.
Der mitfühlende D'Annunzio. Zur Annexion der Todevilla am Gardasee durch D'Annunzio. Der berühmte Kunsthistoriker Professor Dr. Henry Tode erwarb 1910 die Villa Cagnacco am Gardasee mit all ihrem kostbaren Mobiliar, mit einer Bibliothek von 7000 Bänden, Gemälden und sonstigen Kunstschätzen. Im Laufe des Krieges sequestierte die italienische Regierung die Villa Cagnacco wie jeden deutschen Besitz. 1921 schritt man zur Konfiskation. Die in den nächsten Jahren politisch ruhigere Atmosphäre gebar ein Dekret der Regierung, wonach deutsche Privathäuser unter besonderen Umständen an die Besitzer zurückgegeben werden konnten. Henry Tode hätte diesen Vorzug sicher genießen müssen. Er, der sich so große Verdienste um Italien durch seine Werke Michelangelo, Tintoretto, Correggio, Franz von Assisi und anderem erworben hatte, das ihn sogar bei seiner Niederlassung in Gardone der König von Italien mit dem Grande Ufficiale dell'Ordine di Santo Maurizio e Lazzaro beschenkte. Doch Henry Tode lebt nicht mehr. 1920 schon schloss er die Augen. Seine junge Witwe musste den Kampf um die ihr heilige Hinterlassenschaft ihres Gatten ohne Beistand ganz auf sich allein angewiesen führen. Aber was vermag eine vom Schicksal getroffene Frau gegen den vergötterten Dichter D'Annunzio, gegen den Herrn und Fürsten, der mit Gefolge, Legionären und nur 8 Automobilen in die ruhige Stätte am Gardasee einzog und diese als eigen betrachtete? Für den Großen gab es kein Siegel der Regierung, das er nicht achtlos brechen könnte. Dichtergeist braucht schöne Umgebung. Ist sie nicht hier, wo Rembrandt und Hans Thoma in ihren Werken von den Wänden schauen, wo Möbel erlesensten Geschmacks Behaglichkeit vermitteln, wo ein Park das Haus umrauscht, der Träume in Welten fernen spinnen lässt? Die arme junge Witwe, so erzählt Karin Michaelis in einem Artikel des Berliner Tageblatts, der die Runde durch die deutschen Blätter macht, will hoffend und bebend D'Annunzio aufsuchen, nach vorheriger Anmeldung natürlich, denn der gefeierte Italiener ist ein Mann mit feinsten Umgangsformen. Sie erhält den liebenswürdigen Bescheid: »Es ist mir sehr peinlich, daran zu denken, dass ich Sie empfangen soll in dem Hause, das das Ihrige ist. Und ich verstehe Ihren Kummer. Und ich möchte Verzeihung finden. Aber Ihr Haus ist mit der größten Sorgfalt gehütet. Und die Rosen des Gartens sind im Gedächtnis geopfert, das da wohnt. Bitte, machen Sie mir die Ehre, nach Cagnacco zu kommen. Dankeschön. Gabriele D'Annunzio.« Im eleganten Auto wird Frau Hertha abgeholt. Der Dichter empfängt sie sehr herzlich. Und dann? »Was wollen Sie von mir?« Offen antwortete Frau Tode: Wenn Sie selber fragen. Ich möchte wissen, wie lange Sie gedenken, in meinem Hause zu bleiben. Hierauf der Dichter. Ja, mein Leben drängt mich hinaus nach großen Aufgaben. Ich weiß nicht bestimmt, wahrscheinlich etwa 6 Wochen. Sie erzählt schüchtern, dass die Villa Kanyako alles ist, was sie besitzt. Sie ist darauf und darauf allein angewiesen. Unschuldig vertrauensvoll bittet sie ihn, »Wollen Sie Ihren Einfluss in Rom geltend machen, dass ich mein Haus zurückbekommen kann?« Er verspricht. In einem Pensionszimmer im Dorfe wartet nun Frau Tode zuversichtlich. Es geschieht aber nichts. Oder doch, sehr viel sogar, aber wenig Vornehmes. D'Annunzio bietet alles auf, um im Besitz der Villa zu bleiben, schickt heimlich Agenten gen Rom, die Regierung möge ihm die Villa schenken. Frau Hertha fährt auch nach Rom. Es scheint, als habe sie Hoffnung, Villa Kanyako zurückzubekommen. Der Handelsminister ist ihr gut gesinnt. Dann geschieht eine kleine Palastrevolution, wodurch D'Annunzios Freund Bellotti Handelsminister wird. 5 Tage später bekommt D'Annunzio die Villa. Geschenkt oder gekauft. Er sendet seinem Freund ein Danktelegramm, dessen Brutalität Bände spricht. Jetzt werde ich den Gardasee italienisieren. Die Barbaren, die ihn früher beherrschten, werden vertrieben werden. Trotz allem, Frau Tode will den ungleichen Kampf, den sie begonnen und mit ihrem Herzblut führt, nicht aufgeben. Briefe über Briefe. D'Annunzio reagiert nicht oder nur durch die Gemeinheit seines Kammerdieners. Wenn die gnädige Frau alleine käme. Der dänische Schriftstellerverband, Frau Tode ist Dänin von Geburt, mischt sich ein. Fruchtlos. Doch plötzlich schreibt Gabriele an Frau Tode. Ich bin krank gewesen. Ich bitte Sie, bei mir am Samstag zu frühstücken. Ich bin bereit, Ihnen alles zu geben, worum Sie mich bitten werden. Demütigend, wie sie es findet, geht sie doch hin. Sie will ihn nicht vor den Kopf stoßen. Zu viel steht auf dem Spiel. Er verspricht wieder. Sie solle nur eine Liste der Gegenstände aufstellen, die sie zurückhaben wolle. Das Grundstück, freilich, sei jetzt sein. Die Frau tut, wie ihr befohlen. Vor allen Dingen wünscht sie sämtliche Manuskripte ihres Gatten, seine Tagebücher, Briefsammlungen, außerdem persönliche Sachen, endlich einige aus der großen Sammlung Thoma Bilder, die ein Vermögen darstellen. Und die Marmorkumme, die im Park steht und die sie für das Grab Henry Todes bestimmt hat. D'Annunzio schreibt, ich habe ihre Liste gelesen, nicht ohne Erstaunen. Die Gegenstände machen als Preis 2/3 der Totalsumme aus, die ich für die Möbel gezahlt habe. Übrigens sind auf der Liste Dinge aufgeführt, die ich nie empfangen habe. Und das, was sie meinen Großmut nennen, hat leider Grenzen. So bin ich genötigt, mein Anerbieten einzuschränken, umso mehr, als ich durch das Arbeiten am Hause mehrere Sachen auf eine stabile und definitive Weise angewandt habe. Der Staat greift schließlich ein. D'Annunzio ist mächtiger, ist mehr als der Staat. Mit der Geste des Wohltäters schickte an Frau Tode ein Dokument, das sie unterschreiben müsse, wenn sie nicht alles verlieren wolle. Im Dokument stand zu lesen, ich erkläre hiermit, dass ich durch D'Annunzios Gnade folgende Gegenstände empfangen habe, die ihm mitsamt übrigem Mobiliar aus Villa Kanyako von der italienischen Regierung verkauft worden sind. Nach schmerzlichem Nachdenken unterschrieb die arme Frau. Auf der Liste stand jedenfalls alle Manuskripte. Frau Tode war nicht nur die Gattin Henry Todes, sondern auch seine geistige Mitarbeiterin und Freundin gewesen. Mit allem, was er geschrieben hatte und mit dem Vorarbeiten zu weiteren Werken, war sie vertraut. Die Gegenstände wurden an der Tür D'Annunzios von einer Dame ausgehändigt. Der Bote sah sich gezwungen, einen Schiebkarren zu borgen, um die Sachen vorzubringen. Als Frau Tode die Sachen empfing, waren glücklicherweise Zeugen dabei, die entrüstet waren, wie unwürdig und beschämend alles zusammengewühlt war. Der Koffer, in dem alle Manuskripte gemäß der Liste sein sollten, war zum Teil mit wertlosen Papieren und Rechnungen gefüllt. Oben im Koffer, der ausschaute, als hätte man einen Papierkorb hineingeleert, lag ein zerbrochener Regenschirm, ein flachgedrückter Herrenhut und die mottenzerfressene Livree eines Dieners. von einem Briefpaket, auf das Henry Tode eigenhändig geschrieben hatte, nach meinem Tode ungelesen verbrannt zu werden, war der Umschlag gewaltsam abgerissen, der Inhalt umhergestreut. So endet die traurige Geschichte. Das also ist der große D'Annunzio. So sieht sein Menschtum aus. Das merke dir, Deutscher.
Ci sono dei tempi, è vero, molto risolvammini di nostra vita. Mi ritrovai tra le braccia di prima.
Das war eine der seltenen Originaltonaufnahmen von D'Annunzio aus dem Jahre 1937. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.